Lesung.
Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Eva Maria Höret. Hallo Eva Maria, stell dich doch einfach mal vor.
Hallo, mein Name ist Eva Maria Höret. Ich wohne in der Nähe von Frankfurt am Main, habe es also gar nicht weit zur Buchmesse. Ich habe zwei Kinder, einen Mann und zwei Meerschweinchen, bin auch im Moment hauptberuflich Mama. Und wenn ich mal Zeit habe, dann fotografiere ich gerne neben dem Schreiben, bin aber auch schon Ewigkeiten hier im örtlichen Sportverein aktiv, ehrenamtlich, und bin da Trainerin und stehe ab und an in der Turnhalle.
Du hast ja ein spannendes Leben. Großartig.
Ja, ich kann mich nicht über zu wenig Freizeit oder sowas beklagen.
Das ist doch super. Welches Buch hast du uns heute mitgebracht?
Ich habe euch heute Im Regen so nah mitgebracht. Das ist der erste Teil meiner Regen-Dilogie.
Hört sich ja spannend an. Da gibt es also noch mehr Bücher von?
Genau, einen zweiten Teil gibt es noch, der gerade erschienen ist.
Sehr schön. Magst du gleich mal anfangen?
Ja, ich würde einmal den Klappentext kurz vorlesen. Mein Leben bestand aus Schule und Arbeit. Arbeit und Schule. Aber das war okay. Ich wollte es so. Wenn ich behaupten würde, ich wüsste nicht, wann sich mein Leben nach dem Unfall erneut geändert hätte, würde ich lügen. Ich weiß noch genau, wann sich alles änderte. Im Sommer meines Abschlussjahres, als ich ihm begegnete. Caden Evans. Im Regen. Eines stand für mich unumstößlich fest, dass ich ihn hasste, weil er meine Schwester getötet hatte. Und doch war ich dabei, mich in ihn zu verlieben. Dann entdeckte ich Caden und seinen Kumpel, von dem ich wusste, dass er Marco hieß, wie sie durch den Regen rannten, genau auf mich zu. Ebenfalls in die schmale Zelle der Bushaltestelle. Er und sein Freund mussten sich ausgerechnet hier unterstellen und sich neben mich quetschen, obwohl der Platz eigentlich keinen weiteren Gestrandeten zuließ. Ich starrte weiterhin in den Regen und ignorierte ihn und dieses Gefühl, das er in mir auslöste, bei dem sich meine Kehle zuschnürte, bis ich zu ersticken drohte. Bis unsere Finger sich versehentlich berührten. Oder war es Absicht? Wollte er sich so bei mir entschuldigen, dass er sich in mein Leben einmischte und mir noch immer eine Antwort schuldete? Seine Berührung löste Gänsehaut in mir aus und schnürte mir die Kehle zu. Ich ertrug es nicht, und als ich seinen Blick auf mir spürte, den ich nicht erwiderte, rannte ich stattdessen hinaus in den kühlen Sommerregen. Hauptsache weg von ihm. Vivian, was tust du? Hörte ich Evelyn hinter mir herrufen, doch ich lief einfach weiter. Es regnete in Strömen, sodass ich kaum noch die Umrisse der Bäume vor mir erkennen konnte. Also lief ich weiter in den immer dichter werdenden Wald, während um mich herum ein ausgewachsener Sommersturm tobte. Doch die Bäume standen nicht dicht genug. Ihr Blätterdach war zu löchrig, denn sie schirmten den Regen nicht ab und ich wurde nässer und nässer. Ich musste meine Augen abschirmen, um mich umzusehen. Keine Ahnung, wo ich war. Was hatte ich mir bloß dabei gedacht, so vor Caden zu fliehen? Doch ein Zurück gab es nicht. Irgendwann stand ich vor einer Hütte, mitten im Wald, vielleicht von einem Jäger. Ich rüttelte mehrmals an der Tür, doch das Schloss gab nicht nach. Noch immer goss es Bindfäden. Ich war mittlerweile komplett durchnässt und mein geringeltes Kleid, das ich mir achtlos für die Party übergeworfen hatte, klebte schon an mir. Ich umrundete die Hütte in der Hoffnung, einen anderen Eingang zu entdecken. Vielleicht war ein Fenster offen. Doch ich hatte Pech. Die Fenster waren zusätzlich mit Gittern gesichert. Zurück auf der schmalen Veranda, deren Dach mich zumindest ein klein wenig vor dem Nass abschirmte, versuchte ich es nochmal an der Tür. Der Wind hatte zugenommen und peitschte das Wasser gegen das kleine Häuschen. Meine Hände zitterten, während ich nochmal an dem Vorhängeschloss zog und zerrte. Doch das verdammte Schloss war neu und stabil und würde mir niemals weichen. Plötzlich legte sich eine Hand um meine. Ich schrak zurück und stieß gegen Caden, der mir gefolgt war. Lass mich mal. Sein Körper berührte meinen, als er sich das Schloss ansah. Für einen kurzen Moment spürte ich seine Wärme. Doch dann war die Berührung schon wieder vorbei, als er einen Schritt zurücktrat, hinaus in den Regen. Schließlich fand er, wonach er gesucht hatte, und kam mit einem Stein zurück. Hiermit könnte es gehen. Er brach das Vorhängeschloss mit dem Stein auf, indem er mehrmals auf es einschlug, bis es irgendwann nachgab und entzwei sprang. Ich beobachtete ihn bibbernd dabei und war froh, dass er es aufbekam. Für einen kurzen Augenblick war ich tatsächlich dankbar, dass er da war. Bitte nach dir. Er hielt mir die Tür offen und machte eine einladende Geste. Ich trat in die kleine Holzhütte. Caden flüchtete ebenfalls hinein. Ich fröstelte und rieb mir über die Arme, um mich aufzuwärmen. Meine Lippen waren bestimmt bereits blau angelaufen, so durchgefroren war ich. Wenigstens war es drinnen trocken. Caden schaltete das Licht an und noch ehe ich mich umsah, sprudelte es aus mir heraus. Warum bist du mir nachgelaufen? Ich wollte sehen, ob es dir gut geht. Warum bist du abgehauen? Das war jetzt irgendwie unangenehm, aber ich antwortete wahrheitsgemäß, deine Nähe wurde mir auf einmal zu viel. Als du mich berührt hast, da musste ich weg. Verstehe, dann werde ich wohl mal besser wieder gehen. Sein Tonfall klang ein wenig enttäuscht und verletzt, aber vielleicht bildete ich mir das auch nur ein. Er legte eine Hand an den Türknauf und wollte wieder hinaus. Du willst doch jetzt nicht wirklich wieder da raus. Ich war selbst verwundert über die Besorgnis in meiner Stimme. Draußen tobte noch immer der Sturm. Irgendwo in der Ferne hörte man einen dumpfen Schlag, wie von einem Blitzeinschlag. Ich schrak zusammen und überlegte, wie viel die Hütte wohl aushalten mochte. Donnergrollen schob sich heran und verkündete Großes. Ich dachte, meine Nähe ist dir unangenehm. Ja, aber ich bin kein Unmensch. Du kannst hierbleiben, bis das Gewitter vorüber ist. Na schön. Er schloss die Tür endgültig und zog sich sein durchnässtes schwarzes T-Shirt über den Kopf. Was tust du da? Fragte ich schockiert. Ich bin klitschnass, also ziehe ich meine Klamotten aus, um mir keine Lungenentzündung zu holen. Und du solltest das Gleiche tun. Ich betrachtete seinen perfekten Oberkörper, der vom Regen glänzte. Wasser tropfte von den schwarzen Strähnen, die in sein Gesicht hingen. An seinem Hüftknochen blitzte ein Teil eines Tattoos hervor. Ich konnte nicht anders, als hinzustarren und mich zu fragen, was es wohl war, dass er sich hatte tätowieren lassen. Doch als er die Hand an seinen Gürtel legte und seine schwarzen Jeans ausziehen wollte, drehte ich ihm peinlich berührt den Rücken zu, bevor ich das Geräusch seiner zu Boden fallenden Hosen hörte und er nur noch in Boxershorts dastand. Zumindest hoffte ich, dass er sie anbehalten hatte. Du kannst ruhig hinschauen, ich habe nichts zu verstecken, erklärte er freimütig. Ganz offensichtlich amüsierte er sich über meine Verlegenheit. Ich blickte vorsichtig über meine Schulter. Er war dabei, seine Hose und sein T-Shirt über ein paar Stühle zu hängen. Dabei trug er noch seine schwarze, eng anliegende Boxershorts, die mehr erahnen ließ, als ich wollte. Sein Tattoo gab sie allerdings nicht preis. Als er meinen musternden Blick bemerkte, zog er eine Augenbraue hoch und leckte sich über die Lippen. Okay, du hast recht. Ich muss raus aus meinen Klamotten. Aber nicht gucken. Ich wartete, bis er mir ebenfalls anständigerweise den Rücken zudrehte, ehe ich mein geringeltes Kleid auszog und nur noch in BH und Höschen im Zimmer stand. Automatisch hielt ich meine Brüste bedeckt und blickte mich zu ihm um. Natürlich lunzte er über seine Schulter. Ich hatte nichts anderes erwartet. Hey, rief ich empört, woraufhin er sich wieder abwandte. Ich konnte sein spitzbübisches Grinsen aber gerade noch erkennen, bevor er sich wieder wegdrehte. Ich sah mich um und entdeckte eine rosafarbene Decke auf der Couch, die ich mir schnappte und umlegte. Trotzdem fror ich noch immer so sehr, dass meine Zähne klapperten. Ich werde mal versuchen, uns ein Feuer zu machen, sagte er und kniete sich spärlich bekleidet vor den Kamin, um das Holz aufzuschichten. Du kannst so lange mal schauen, ob du was Essbares findest. Ich bin am Verhungern. Nachdem auch ich mein Kleid ordentlich über die Lehne eines Holzstuhles gehängt hatte, der an einem Tresen stand, sah ich mich in der Hütte um. Es gab einen großen Raum mit Kochnische, gegenüber einen Tresen mit zwei Stühlen und einen Wohnbereich, in dem die Couch stand, von der ich diese wahnsinnig weiche Decke genommen hatte. Vermutlich Kaschmir oder so. Kein Fernseher, nur ein Kamin und davor ein teuer aussehender, flauschiger Teppich. Es überraschte mich, dass es kein Bärenfell oder sowas war. Bilder eines sich darauf regelten Pärchens schossen mir durch den Kopf, die ich aber schnell vertrieb. Ziemlich luxuriös für eine Jagdhütte, stellte ich mit Blick auf das zweite Zimmer fest, in dem ein großes Bett stand und an das sich ein Badezimmer mit Wanne angliederte. Ich durchsuchte den Kühlschrank und fand tatsächlich etwas Essbares. Wein, Käse, Brot, Erdbeeren, dazu Champagner und Kaviar. Sieht aus, als hätte hier jemand seine eigene Party geplant. Cool, hol alles raus. Das Feuer im Kamin entflammte und schnell wurde es warm in der kleinen Holzhütte. Caden stand auf und bewegte sich auf mich zu. Jeder einzelne seiner Muskeln arbeitete und nahm mich gefangen. Ich führte mich schon auf wie ein Hund vor einem Knochen. Fehlte nur noch, dass ich anfing zu sammern. Hör schon auf, Vivian, ermahnte ich mich selbst. Ich denke, wir sollten hier so wenig wie möglich anfassen und benutzen. Sobald es aufhört zu regnen, verschwinden wir wieder. Versuchte ich, vernünftig zu klingen, während er an mir vorbei zum Kühlschrank ging. So viel nackte Haut machte mich ganz nervös. Und wenn das Unwetter die ganze Nacht dauert, soll ich dann vor dem breigefüllten Kühlschrank verhungern? Oder schlafen wir dann im Stehen, oder was? Schlafen? Ich werde hier nicht übernachten. Allein mit dir, entgegnete ich entsetzt. Auf diese Idee war ich noch gar nicht gekommen. Also wenn du nicht da raus willst, er deutete nach draußen, wo das Gewitter jetzt so richtig loslegte. Leise entgegnete ich. Es hört bestimmt bald wieder auf. In Gedanken fügte ich ein hoffentlich hinzu. Doch es donnerte nur umso heftiger über uns. Die ganze Hütte schien zu beben. Du solltest die Erdbeeren probieren. Er hatte das Essen aus dem Kühlschrank geräumt und machte sich bereits darüber her. Stell das sofort zurück, das gehört uns nicht, forderte ich ihn auf. Doch mein Magen der Verräter knurrte. Ich hatte nichts mehr gegessen, seit Evelyn mich abgeholt hatte. Es würde vielleicht gar nicht auffallen, wenn ich nur eine Erdbeere aß. Vielleicht fällt es unter Mundraub, wenn wir das Essen nehmen. Es ist ja quasi ein Notfall, warf ich ein. Genau, stimmte Caden mir zu und hatte bereits 2 Erdbeeren und 3 Käsewürfel im Mund, während er die Champagnerflasche öffnete. Mit einem lauten Plopp flog der Korken in hohem Bogen durch die Hütte und der Champagner sprudelte nur so hinaus. Als Caden mir ein Glas anbot, das er aus einem der Hängeschränke geholt hatte, lehnte ich allerdings dankend ab. Stattdessen probierte ich die Erdbeeren. Sie waren unglaublich süß und ich hatte noch nie so einen aromatischen Käse gegessen. Er grinste süffisant und rechthaberisch, aber ich ignorierte ihn. Mein Hunger war größer als mein Gewissen.
Das war ja schon sehr spannend, was du da vorgelesen hast.
Ja.
Lass uns mal ein bisschen über deine Figuren sprechen. Stell dir doch einfach mal vor.
Genau, also die Protagonistin, aus deren Sicht im Regen so nah geschrieben ist, ist Vivian. Das Buch setzt so ungefähr 1 Jahr nach dem Unfalltod ihrer älteren Schwester Melanie ein. Und durch den Unfall hat sich im Grunde ihr ganzes Leben geändert. Also ihr Vater hat seine Trauer im Alkohol ertrunken und ihre Mutter ist irgendwann abgehauen, hat die Familie alleine gelassen, weil sie die ganze Umgebung und das Haus nicht mehr ertragen hat. Vivian steht also alleine da, ist gerade kurz vor ihrem Schulabschluss und arbeitet rund um die Uhr, um sich ein Auslandssemester leisten zu können, um endlich dort wegzukommen. Und der männliche Protagonist ist Caden, der für den Unfalltod von ihrer Schwester Melanie eben verantwortlich ist und auch dafür verurteilt wurde. Und die beiden kommen sich im Laufe des Buches ja wieder etwas näher, würde ich sagen.
Wo spielt denn dein Buch?
Das spielt in Steinbach, das liegt in der Nähe von Frankfurt, ist aber eine fiktive Stadt, die allerdings an den Ort, wo ich wohne, schon angelehnt ist, weil ich ganz am Anfang mal überlegt habe, ob es autobiografische Züge bekommt, aber die gibt es dann doch nicht in dem Buch. Also ganz am Anfang treffen die beiden sich zwar auf einem Spielplatz, und dann hatte ich auch den Spielplatz hier um die Ecke am Waldesrand im Sinn, aber das war es dann auch schon mit den Realitätsbezügen sozusagen. Also ist alles frei erfunden.
Magst du gleich mal weiterlesen?
Ja, kann ich sehr gerne. Irgendwie schafften wir es, alles aufzuessen. Caden streckte sich und seine Muskeln spannten sich an. Er fühlte sich sichtlich wohl hier. Als er die Arme hinter seinen Kopf schob und seinen Bizeps offenbarte, schielte ich zu ihm hinüber und hoffte, dass er es nicht merkte. Er war attraktiv, keine Frage, muskulös und durchtrainiert, aber nicht so, dass es gewollt aussah. Bei ihm wirkte alles definiert und ich fragte mich, wie er trotzdem ein Sixpack haben konnte, obwohl er so viel Essen in sich hineinstopfte. Bestimmt standen die Frauen Schlange bei ihm. Ich musste an das Mädchen auf der Party denken, das nicht seine Freundin war, mit dem er aber trotzdem rumgeknutscht hatte. Keine Ahnung, warum mich das alles durch den Kopf ging. Es war Caden Evans und ich wollte nichts von ihm. Zum Glück bekam er nicht mit, dass ich ihn heimlich musterte. Es ist schon spät und draußen regnet es immer noch wie wild. Ich bin verdammt müde. Ich werde mich aufs Ohr hauen. Er rappelte sich auf, löschte das Licht, sodass nur noch das Licht des Feuers die kleine Hütte erhellte und steuerte auf das Nebenzimmer zu, in dem das einzige Bett stand. Was tust du da? Willst du nicht die Couch nehmen? Ich rappelte mich ebenfalls empört auf und ging ihm nach. Wenn wir hier schon übernachten, dann wird er doch wohl ein Gentleman sein und auf das Sofa ausweichen, oder? Caden und ich betrachteten das hübsch zurechtgemachte Holzbett. Eine Tagesdecke und Kissen mit Rosen ließen es wie aus einem schöner Wohnkatalog entsprungen aussehen. Nur ein Bett, sprach ich das Offensichtliche aus. Es ist groß genug für uns beide, würde ich sagen, erklärte er und knipste die Nachttischlampe an. Durch den ebenfalls mit Rosen betrunkenen Lampenschirm wirkte ihr Licht diffus und schummrig. Was aber, versuchte ich zu widersprechen, doch bevor ich den Satz zu Ende sprechen konnte, hechtete er schon hinein und landete rücklings darin. Er machte es sich bequem, indem er die Arme unter seinen Kopf schob und die Beine kreuzte. Sein Körper präsentierte sich nun in voller Schönheit vor mir. Komm schon, du rosa Plüschhäschen, das Bett ist so herrlich weich, forderte er mich lachend auf und ich konnte nur staunen über seine Dreistigkeit. Kurz warf ich einen Blick auf die schmale braune Couch hinter mir und überlegte, ob ich klein beigeben oder mich einfach zu ihm legen sollte. Ich entschied mich für Letzteres, da ich das Bett ihm nicht kampflos überlassen wollte. Nenn mich nicht so, schmollte ich und legte mich schnell zu ihm auf die Matratze, während ich die Bettdecke über mich zog, damit er mich nicht in meiner Unterwäsche und so gut wie nackt sah. Erst dann zog ich die rosa Decke unter der Bettdecke hervor. Sobald ich lag, spürte ich, wie erledigt ich war. Donner und Blitz schienen nur noch in weiter Ferne, aber draußen regnete es weiter. Und es war mittlerweile schon nach Mitternacht. Wir starrten beide an die Decke. In die Stille dieses Augenblicks zwischen uns mischte sich das leise rhythmische Geräusch des anklopfenden Regens. Ich konnte nicht glauben, wo ich in diesem Moment war und vor allem mit wem. Ich lag halbnackt ausgerechnet neben Caden Evans, mitten im Wald, in einer einsamen Hütte. Keine Ahnung, wie lange wir so dalagen. Obwohl ich müde war, konnte ich nicht einschlafen. Ich war angespannt und nervös und dieses Gefühl, das ich immer bekam, sobald ich Caden nur sah, stellte sich wieder ein. Ich konnte nichts dagegen tun. Es war ein Gefühl aus unbändiger Wut und tiefem Hass, der mich von innen aufzufressen drohte. Ich hörte seinen Atem neben mir. Ich dachte an die Berührung unserer Finger an der Bushaltestelle, als er zu sprechen begann. Es tut mir leid, alles tut mir unendlich leid. Und ich wünschte, dass ich diesen Tag damals rückgängig machen könnte. Dass ich den Unfall rückgängig machen könnte. Aber das kann ich nicht. Er klang aufrichtig. Das wünschte ich mir auch. Meine Stimme war mehr ein Flüstern. Meine Atmung ging schneller. Mein Brustkorb bebte. Ich versuchte, die Kontrolle über all die Gefühle, die in mir hochkochten, nicht zu verlieren. Warum musste er mit diesem Thema anfangen? Ich drehte mich zu ihm, um ihn anzusehen. Er rollte sich ebenfalls auf die Seite. Im Halbdunkel studierte ich seine Züge, seine perfekt geschwungenen Kieferknochen, die langen Wimpern, die mit einem Augenaufschlag eine ganze Welt zum Einsturz bringen könnten, und die vollen Lippen, die sich ein Stückchen öffneten, als würde er etwas sagen wollen. Am liebsten wollte ich sie mit meinem Finger nachzeichnen. Mir war bewusst, dass ich ihn anstarrte, aber ich konnte nichts dagegen tun. Ich wünschte, ich wäre bei dem Unfall gestorben und nicht sie. Ich konnte in seinen Augen sehen, dass er es ernst meinte. Es waren nicht die gleichen, mit denen er mich eben noch selbstbewusst geneckt hatte. Sie hatten den Glanz verloren. Wirkten wie die eines kleinen Jungen, der wusste, dass er etwas Schlimmes angestellt hatte. Traurig und verloren. Wieso saß meine Schwester in dieser Nacht überhaupt in deinem Auto? Fragte ich leise. Wir waren auf irgendeiner Party, auf die Kempten unbedingt wollte. Dann hat er sich mit ihr gestritten und sie wollte nach Hause, aber nicht zu ihm ins Auto steigen. Sie hat mich gebeten, sie zu fahren. Ich habe so einen alten Knacker überholt, der in seinem schicken Mercedes viel zu langsam fuhr. Und auf einmal kam da dieses Auto aus dem Nichts auf uns zu. Ich habe versucht zu beschleunigen, aber die Lichter des entgegenkommenden Wagens waren so grell und haben mich geblendet. Sie kamen immer näher. Ich dachte, ich würde es noch schaffen, vor der Mercedes einzuscheren. Doch Melanie hat geschrien und dann wurde alles hell. Ich habe die Kontrolle über den Wagen verloren und danach weiß ich nur noch, dass ich im Krankenhaus wieder aufgewacht bin und dass deine Schwester tot war. Ich hatte die Geschichte schon 100 Mal gehört, aber noch nie aus seinem Mund, da er zum Zeitpunkt der Gerichtsverhandlung gerade erst 18 geworden war und seine Aussage unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. In einem Moment haben wir noch gelacht und den nächsten mache ich auf und sie ist tot, während ich kaum einen Kratzer abbekommen habe. Ich hatte nie darüber nachgedacht, wie es für ihn sein musste, für den Tod eines anderen Menschen verantwortlich zu sein, wie es ihm seitdem ergangen war. Weil die Trauer, Wut und der Schmerz vereinigten sich zu einem Kloß in meinem Hals, den ich hinunterzuschlucken versuchte. Er war damals nicht auf der Beerdigung gewesen, genauso wenig wie sein Bruder Kempten. Meine Eltern wollten das nicht. Und immer wenn ich ihn dann gesehen hatte, war ich so sauer auf ihn. Bisher hatte er nie etwas zu meinen Anschuldigungen gesagt, die ich ihm an den Kopf geworfen hatte. Er hatte stets alles still über sich ergehen lassen, ob es stimmte oder nicht. Hattest du was getrunken? Wollte ich wissen und suchte immer noch nach einer Erklärung für Mels Tod. Nein, es war ein Fehler, das Auto zu überholen. Du musst mir glauben, dass ich das niemals gewollt habe. Ich allein bin dafür verantwortlich. Du kannst mich jetzt anschreien oder schlagen, was immer du willst. Eine Entscheidung, die unser aller Leben zerstört hatte, inklusive seinem eigenen. Die ganze Wut über ihn, die sonst in mir hochgrollte, wenn ich ihn sah, verschwamm durch die offene und ehrliche Art, die er mir entgegenbrachte. Und ich fühlte nur noch tiefe Trauer. Nicht über den Verlust meiner Schwester, sondern auch ihm gegenüber, weil ich bemerkte, dass ein Teil von ihm in dieser Nacht ebenfalls gestorben war. Eine Träne lief mir über die Wange und ich konnte es nicht verhindern. Im fahlen Schein der kleinen Lampe wischte er sie behutsam mit seinem Daumen weg. Mein Herz schlug schneller bei seiner zarten Berührung, wie schon an der Bushaltestelle, bis es sich schließlich zusammenkrampfte und stehen zu bleiben drohte. Seine Hand verweilte auf meiner Wange und er beugte sich zu mir hinüber und tat etwas, womit ich nicht gerechnet hatte. Er küsste mich. Automatisch schloss ich die Augen, tat jedoch nichts, um den Kuss zu erwidern, sondern war wie versteinert und rührte mich nicht. Daher zog er sich wieder zurück und ich öffnete meine Augen. Noch immer ertrug ich seine Nähe kaum, aber irgendetwas hatte sich verändert. Gerade als ich dabei war, ihm vielleicht ein bisschen zu verzeihen, da küsste er mich. Er sah mich ernsthaft erschrocken an. Entschuldige, das hätte ich nicht tun dürfen. Nein, hättest du nicht. Ich klang nicht bloß aufgebracht, ich war es auch und hielt nur mühsam meine Tränen zurück. Draußen tobte ein Sommergewitter über uns und würde nicht allein in der Natur Spuren der Verwüstung hinterlassen, sondern auch Narben in mir. Ich drehte ihm den Rücken zu und konnte nicht verhindern, dass mir weitere Tränen und ein paar Schluchzer entstiegen. Ich war verwirrt und emotional ein Wrack. Ich hasste den Kerl und er küsste mich. Jetzt hasste ich ihn noch mehr dafür, dass er mich in so eine Lage brachte. Ich wusste nicht mehr, was ich fühlen oder denken sollte. In meinem Kopf drehte sich alles. Warum hatte er das getan? Sein Geständnis hatte mich überrascht. Ich hasste ihn noch immer. Aber überraschenderweise mochte ich es, wenn er mich berührte. Er löste irgendwas in mir aus und nun tat er es schon wieder. Behutsam strich er mit seinem Fingerkuppen über meinen Arm bis hinauf zur Schulter. Ich bekam Gänsehaut von seiner Berührung. Kannst du mir verzeihen? Ich konnte ihm nicht antworten. In mir brodelte es. Im Moment war er mir zu nah. Ich bekam keine Luft mehr. Ich sprang aus dem Bett und lief ans Fenster, das sich aufriss und mit tiefen Atemzügen die schwere, erdige Regenluft einzog, bis meine Lunge brannte. Er trat dicht hinter mich. Ich hatte ganz vergessen, dass wir nur Unterwäsche trugen, als ich seinen Atem in meinem Nacken und seine Haut an meiner spürte. Doch es spielte in diesem Moment keine Rolle. Ich starrte in die Dunkelheit vor dem Fenster, die nur schwach erleuchtet wurde durch den Mond am Himmel. Kalte Luft umhüllte mich und ließ mich bibbern. Seine Nähe eine Elefantenherde auf meinen Eingeweiden herumtrampeln. Seine Lippen waren so nah an meinem Hals. Für eine Sekunde schloss ich die Augen und hoffte, dass sie mich gleich berühren würden. Doch dann öffnete ich sie schnell wieder. Er brachte mich durcheinander und das wollte ich nicht. Ich wusste, was ich ihm gegenüber zu fühlen hatte und das würde sich auch nicht ändern. Oder ich könnte mich einfach fallen lassen und mich an ihn zurücklehnen, ihm verzeihen, ihm gestatten, dass er mich festhielt, während ich drohte, durch das Gefühlschaos in mir auseinanderzubrechen. Komm wieder ins Bett, du erkältest dich noch. Ich werde dich auch nicht wieder anfassen, wenn du es nicht willst, flüsterte er mir ins Ohr. Und ich wusste nicht mehr, ob seine Nähe oder die kühle Luft mir Schauer über den Rücken jagten. Ich drehte mich zu ihm um und legte meine Hände auf seine Brust. Eigentlich, um ihn von mir wegzuschieben. Ich schaute direkt auf die durchtrainierten Bauchmuskeln, bevor ich all meinen Verstand zusammennahm und meinen Blick in sein Gesicht hob. Ich kann dir nicht verzeihen. Ich brauche noch Zeit. Das war alles, was ich herausbrachte, während die Elefantenherde in mir Cha-Cha-Cha tanzte. Ich dachte kurz Bekümmerung in seinen Augen aufklimmen zu sehen. Er wandte sich von mir ab und kroch wieder ins Bett. Ich folgte ihm lautlos, beinahe traurig, dass seine Nähe verschwunden war. Noch immer war ich angespannt, doch ein Teil meiner Wut und mein Hass schienen zu verblassen. Ich versuchte mich zu entspannen und die Elefantenherde in mir zu beruhigen. Wieder starrten wir an die Decke und redeten kein Wort, bis Caden sich wegdrehte und dabei mein Knie mit seinem berührte. Ich drehte mich ebenfalls weg. Wir lagen jetzt Rücken an Rücken und ich hatte das Bedürfnis, noch etwas Persönliches zu sagen. Danke, dass du mir alles erzählt hast. Er antwortete nicht. Vielleicht schlief er schon. Ich wusste es nicht. Das war's.
Und jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht.
Nein, dafür musst du das Buch kaufen.
Das ist auch richtig so. Wer gerne wissen möchte, wie es weitergeht, kauft am besten dein Buch. Lass uns mal ein bisschen über die Entstehung von deinem Buch sprechen. Wie bist du auf die Idee dazu gekommen?
Also ursprünglich ist es im Rahmen eines Wettbewerbs entstanden. Die haben jetzt keine Vorgaben zu Genre oder irgendwelchen Inhalten gemacht. Und ich hatte dann relativ schnell die Idee der beiden Protagonisten, die eine schwierige Hintergrundgeschichte haben. Und weil ich das auch so im März, April begonnen habe zu schreiben, und es dort viel regnete, haben sich meine Protagonisten eben auch im Regen erstmal getroffen. Und irgendwie bin ich dabei dann geblieben. Ich glaube, jeder hat ja so die Vorstellung, dass so Küsse im Regen oder Tanzen im Regen so toll ist. Und das wollte ich eben so in das Buch hineinbringen. Und so ist das irgendwie mit dem Regen, hat das so Zugangs ins Manuskript sozusagen gefunden. Und der Wettbewerb hat mir aber geholfen, dass ich das Buch wirklich sehr schnell geschrieben habe, jetzt so für mich, weil es halt eine Deadline gab, wo das fertig sein musste, das Manuskript. Und ich wollte für das Buch unbedingt eine Playlist haben und bin dann relativ schnell bei Songs gelandet, die alle das Wort Regen oder eben auf Englisch Rain im Titel haben. Und da gibt es unglaublich viele von. Ich glaube, jeder Künstler hat mal einen Regensong herausgebracht, so wie einen Weihnachtssong. Und habe mich dann für einige Songs entschieden. Und die haben mir dann tatsächlich geholfen, immer relativ schnell so in die Gefühlswelt der Protagonisten zu kommen. Also es ist so, dass jedes Kapitel in einem Song zugeordnet wurde. Und dieses Kapitel auch die Überschrift des Songtitels hat. Also was ich gerade eben vorgelesen habe, zum Beispiel hat die Überschrift Rain von Madonna. Und ich habe dann wirklich teilweise im Auto schon die Lieder gehört, um mich so emotional hineinzuversetzen, um zu Hause dann gleich losschreiben zu können. Das ging damals noch ein bisschen besser, weil ich erst ein Kind hatte. So mittlerweile wird es ein bisschen schwieriger, da kann ich mich nicht mehr so abkapseln und mit Kopfhörern irgendwo hinsetzen. Aber so ist das Buch wirklich innerhalb eines Jahres oder sogar weniger, glaube ich, innerhalb von 8 Monaten oder so ging der Wettbewerb entstanden.
Wo schreibst du?
Gute Frage. So früher, bevor ich Kinder hatte, habe ich immer nach meinem Bürojob auf der Couch abends geschrieben, vorm Fernseher. Und irgendwie ist die Couch bestehen geblieben. Ich habe zwar ein Arbeitszimmer und sitze auch gerade an meinem Schreibtisch, den ich aber eher für solche Sachen, wie jetzt hier Podcast aufnehmen oder bei anderen Autoren beim Twitch-Account mal vorbeizuschauen, benutze und schreibe aber teilweise wirklich noch weiter auf der Couch abends oder mal am Esstisch, weil ich da die Kinder ganz gut im Blick habe. Und im Sommer auch draußen, sitze ich mit den Kindern draußen, die können sich da vergnügen, meistens dann hoffentlich ohne mich, und ich kann die Füße hochlegen und in mein Notizbuch schreiben. Oder was ich jetzt ganz neu nutze, ist so eine Sprache-zu-Text-App. Da versuche ich gerade, dass ich da einfach ein paar Wörter sozusagen einspreche und die App mir das schreibt und ich es später auf den Computer laden kann. Und ja, so als Mutter probiert man einfach überall und immer zu schreiben und am Roman weiterzuarbeiten.
Das ist gar nicht so einfach, ne?
Nee, ist es nicht. Und ich muss auch sagen, ich bin jetzt auch niemand, der dann durch den Wald läuft und dann da in die App reinspricht, wenn es gerade um Mord und Totschlag und Liebesszenen und ich weiß nicht, was geht. Also es ist mir irgendwie noch ein bisschen zu peinlich, diese App da im Wald zu benutzen oder so. Muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen, wenn dann Leute entgegenlaufen einem oder so.
Ja, die denken, man macht Selbstgespräche. Dabei schreibt man gerade ein Buch.
Ja.
Genau, na, das ist doch super. So eine App ist doch ganz praktisch auf jeden Fall.
Ja, also es funktioniert ganz gut, hätte ich gar nicht gedacht.
Wann hast du angefangen zu schreiben?
Oh, das ist schon ganz schön lange her, habe ich festgestellt. Mein erstes Buch habe ich zwar 2014 herausgebracht, aber schon etliche Jahre vorher angefangen mit dem Schreiben. Noch während meines Studiums hatte ich eigentlich so den Wunsch, ja, mal selbst ein Buch von mir im Schrank stehen zu haben. Ich habe auch Germanistik studiert, hatte also immer was mit Büchern zu tun und habe, glaube ich, dann so 2012 mit dem Schreiben angefangen. Also ich glaube sogar noch früher, weil ich bei meinem ersten Buch dann den Weg gegangen bin, erst es versucht habe, klassisch über einen Verlag. Da war Self-Publishing einfach noch nicht so in aller Munde und so bekannt. Das hat dann immer relativ lange gedauert, bis ich von den Verlagen ja, Antwort bekommen habe und habe dann noch Crowdfunding für mein erstes Buch betrieben. Das hat natürlich alles dann sehr lange gedauert, bis dann 2014 tatsächlich mein erstes Buch rausgekommen ist.
Planen oder einfach drauf losschreiben?
Auf jeden Fall drauf losschreiben. Also am Anfang wusste ich ja gar nicht, wie schreibt man denn ein Buch. Da hatte ich eine Szene im Kopf und wollte dann im Grunde selber wissen, wie es zu dieser Szene gekommen ist und wie es von dort aus weitergeht. Ich habe also wirklich drauf losgeschrieben von dieser einen Szene aus. Als ich mich dann näher mit dem Bücherschreiben beschäftigt habe, habe ich natürlich das mit dem Planen gesehen und der Heldenreise, sich vorher zu überlegen, wo die hingeht und so. Und habe das auch probiert, aber und probiere das auch immer wieder, da ganz ordentlich zu sein, alles aufzuschreiben und mir vorher zu überlegen, was passieren wird, aber es funktioniert einfach nicht. Habe ich jetzt auch gerade wieder probiert, aber die Figuren machen dann doch einfach, was sie wollen und manchmal zicken sie noch ein bisschen rum, so wie jetzt bei meinem aktuellen Manuskript, und man versucht sie dann so in die eine Richtung zu bekommen, weil man hat ja doch so ein bisschen eine genaue Vorstellung im Kopf, wo es hingehen soll, aber die denken sich dann so, nö, machen wir jetzt nicht.
Es ist manchmal ein Kampf mit den Figuren, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also daher, ich finde es ganz gut, wenn man so ein Bauchschreiber ist, das ist gar nicht schlecht.
Ja, dann passiert wieder was anderes und man muss wieder alles umwerfen, was man vielleicht vorher geplant hat. Von daher ist Planen, nee, das ist komisch, weil sonst bin ich eigentlich so der totale Planer und Listenführer, aber beim Buchschreiben funktioniert das nicht.
Okay, das ist natürlich, ja, also ich finde es gut, ich mache es nicht anders. Wo findet man dich denn bei Social Media?
Also meine liebste Plattform ist mittlerweile Instagram. Da findet man mich unter eva-m-höret mit OE und TH am Ende. Auch Twitter habe ich eine Zeit lang sehr, sehr gerne gemacht. Versuche ich jetzt gerade wieder ein bisschen regelmäßiger zu machen. Da, ja, da schimpfe ich immer ganz gerne und lasse meine was gerade so passiert ist am Tag und über was ich den Kopf schütteln kann, meistens so raus. Da findet man auf Twitter eigentlich immer Gleichgesellte. Das hat den gleichen Namen wie bei Instagram. Auf meiner Homepage findet man mich natürlich noch www.evamariahöret.de, auch mit OE und TH am Ende geschrieben. Und auf Facebook bin ich auch noch ein bisschen. Aber am liebsten, wie gesagt, auf Instagram. Ich bin da schon auch ein sehr visueller Mensch, fotografiere gerne. Und da kriegt man so mit, ja, was ich gerade so schreibe, mein Buch rausgekommen ist, aber auch über meine Kinder und die Meerschweinchen dürfen auch ab und an mal mit auf Instagram.
Wo können wir denn jetzt dein Buch kaufen?
Genau, also es gibt es als E-Book und als Taschenbuch. Das E-Book könnt ihr überall runterladen, wo es E-Books gibt. Und das Taschenbuch könnt ihr entweder bei der örtlichen Buchhandlung bei euch um die Ecke bestellen oder auch auf lieblingsautor.de gibt es signierte Exemplare. Da liege ich dann auch gerne noch ein paar Goodies oder so das dabei.
Na, das hört sich ja wunderbar an.
Ja.
Was wünschst du dir von deinen Lesern?
Die dürfen mir immer gerne schreiben, wie sie das Buch finden oder was sie vielleicht nicht so gut fanden oder auch, ob sie mit den Figuren mitgelitten haben, wie ihnen die Geschichte gefallen hat. Ja, dürfen sie gerne auf allen Kanälen mich ansprechen.
Ja, Eva Maria, wir sind leider schon am Ende. Es war sehr schön. Ich habe dir sehr gerne zugehört und ich hoffe, du bist bald wieder bei mir zu Gast.
Es ging jetzt total schnell.
Ja, das stimmt. Ja, also vielen Dank und ich hoffe auf jeden Fall bis bald.
Das hoffe ich auch und ich danke dir nochmal für die Einladung.
Sehr gerne. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.
Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.